Meine sehr verehrten Damen und Herren, können Sie mich hören? Das ist immer die erste und wichtigste Frage. Wenn ja, dann darf ich beginnen. Und Sie sehr herzlich zum neuen Jahr, etwas verspätet, wieder begrüßen. Vor einer Woche konnte ich aus verschiedenen Gründen die Vorlesung nicht halten. Einer der Gründe war, dass ich gar nicht da war. Der zweite Grund war, ich hatte gar keine Stimme. Also auch wenn ich da gewesen wäre, dann wäre es schwierig gewesen. Aber heute geht's wieder. Ja, Sie sehen ja an unserem Plan, dass wir heute uns definitiv in eine neue, neuzeitliche Epoche begeben. Also wir haben ja in den letzten Vorlesungen vor Weihnachten schon Autoren behandelt, die nicht mehr genuin, exklusiv, mittelalterlich sind, sondern die schon so eine Übergangs... Kann man das sehen? Ist es ein bisschen zu hell, oder? Aber ich weiß auch nicht, wie man es besser machen soll. Also wenn ich jetzt hier das Licht ausmache, dann sehen Sie ja nichts mehr. Oder kann man das Licht teilweise ausmachen? Ich versuche das mal. Licht. Machen wir so. Was ist das jetzt? Gar nicht. So ist auch schlecht, oder? Was ist das? Das ist ja, ich könnte das zwar gut lesen, aber Sie können dann wahrscheinlich nicht zum Mitschreiben. Oder geht das? Dann sollen wir das so machen?
Ja.
Ah, sehen wir es mal. Also, wenn das besser ist für Sie. Ah, nicht, dass mir dann jemand einschläft. Es ist ja dann doch so verlockend, nicht wahr? Also. Die Autoren, mit denen wir uns beschäftigt haben, Dante, Petrarca, Boccaccio, sind ja Übergangsautoren. Sie sind sozusagen im Mittelalter verwurzelt, im mittelalterlichen Denken. Sie rekurrieren auf mittelalterliche Formen, auf Traditionen. Und dennoch, und das hängt auch mit dem soziohistorischen Kontext zusammen, Sie schreiben ja vor dem Horizont einer sehr modernen Stadt, nämlich der Stadt Florenz im 13., 14. Jahrhundert. Das war die vielleicht modernste Stadt neben Paris der damaligen Zeit. Und es war vor allem eine Stadt, in der ein innovatives kaufmännisches Milieu vorherrschend war. Und dieses kaufmännische Milieu, dem wir vor allem in Boccaccios Novellensammlung begegnen, auch als handelndem Milieu, also als einem Milieu, das hier als Handlungsträger im Mittelpunkt steht. Viele der Figuren bei Boccaccio sind ja Kaufleute oder kommen aus dem florentinischen Kaufmannsmilieu und verfügen über einen bestimmten Bildungsstand, über einen bestimmten Erfahrungshorizont, der etwas zu tun hat mit der Weiterentwicklung des mittelalterlichen ständischen Milieus, mit der Fortentwicklung, mit der Auflösung dieses ständischen Milieus. Und insofern ist es nicht verwunderlich, dass die Autoren, die wir hier behandelt haben vor Weihnachten, diese großen Autoren, zwar einerseits eben im Mittelalter verwurzelt sind, aber auf der anderen Seite in die Neuzeit sozusagen hinweisen, ja, ohne das selber zu wissen natürlich, denn wie wir heute auch wieder sehen werden, Epochen sind ja Konstrukte, die erst ex post gemacht werden können, und insofern weiß kein Autor, welcher Epoche er selbst angehört. Ja, sondern das kann man immer erst im Nachhinein erkennen. Ja, das waren also die Autoren, die wir jetzt in den letzten Vorlesungen gesehen haben. Und heute machen wir einen bedeutenden zeitlichen Sprung. Wir waren ja bisher eben im Trecento, Und wir springen jetzt in das sogenannte Cinquecento, also zwei Jahrhunderte später, oder anderthalb Jahrhunderte, denn Petrarca und Boccaccio sind erst am Ende des Trecento des 14. Jahrhunderts gestorben. Und der Autor, mit dem wir uns heute schwerpunktmäßig beschäftigen wollen, Ariosto oder Ariost, Ludovico Ariosto, er lebte an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert. Und sein Werk, das wir betrachten wollen, den Orlando Furioso, den hat er zu Beginn des 16. Jahrhunderts geschrieben, in den ersten Jahrzehnten dieses 16. Jahrhunderts. Genauere Daten kommen dann noch, wenn wir zu dem eigentlichen Text kommen. Cinquecento, das ist Hochrenaissance, das ist also wirklich die Epoche, in der man selbst nicht mehr glaubt, im Mittelalter zu leben, sondern in der alle glauben, sie leben in einer neuen Epoche. Das hat vielfache Ursachen. Einige dieser Ursachen sind Ihnen allen bekannt. Das ist natürlich, ich nenne mal zwei einschneidende Ereignisse oder Entwicklungen, die in dieser Zeit mit prägend sind. Zum einen ist es natürlich die Erfindung des Buchdrucks, Erfindung in Anführungszeichen, wie Sie alle wissen, denn den gab es ja vorher schon, aber im Westen wurde er damals erfunden von Gutenberg natürlich, Sie sehen das, wie das prägt, also Gutenberg, und dieses war also um die Mitte des 15. Jahrhunderts, um 1450. Ja, und wir sind also jetzt am Anfang des nächsten Jahrhunderts, das heißt, wir sind schon mittendrin in einer Epoche, in der Kommunikation in Form von gedruckten Büchern wesentlich erfolgt. Das ist das eine. Und das andere ist, ein anderes einschneidendes Ereignis ist die sogenannte Entdeckung. Auch das ist natürlich nicht wahr, auch das ist der falsche Begriff, aber dennoch verwendet man ja diesen Begriff zumindest aus eurozentrischer Sicht, die Entdeckung des neuen Kontinents Amerika, der ja gar nicht als solcher zunächst gesucht wurde, sondern man wollte ja einen Weg nach Indien finden, und da man damals die technischen Möglichkeiten verfügte, eine lange Fahrt über das Wasser zu machen, über den Ozean, dachte man, man könnte das ja mal versuchen, sozusagen eine Westpassage nach Indien zu entdecken. 1492 hat das dann Christoph Kolumbus tatsächlich unternommen, und Kolumbus wollte ja eigentlich nur Geld sammeln für einen Kreuzzug. Ja, der wollte einen Kreuzzug führen, das sehen Sie, das steht wieder in der mittelalterlichen Tradition, und er wollte das Heilige Grab in Jerusalem wieder zurückgewinnen. Das war ja oft mal in der einen Hand, in der Hand der Christen, dann wieder in der Hand der muslimischen Herrscher, und eben Kolumbus hatte die Absicht, da mal wieder tätig zu werden, und Geld konnte er gewinnen, indem er, wie er dachte, dem spanischen König eben einen ökonomischen Vorteil dadurch verschaffte, dass er eine Westpassage nach Indien findet. Denn Indien war ein wichtiger Handelspartner, da kamen Gewürze und Stoffe her und so weiter, und das musste man mühselig auf dem Landweg, auf der Seidenstraße, unter vielen Gefährdungen musste man diese Waren nach Westen schaffen. Das war sehr teuer, das war aufwendig, das war nicht ökonomisch, und daher dachte man, wenn wir auf dem Seeweg nach Indien fahren, dann sparen wir Zeit und Geld und können dann dieses Geld anderweitig einsetzen, und er dachte eben, er würde dann das Geld einsetzen, um Jerusalem zurückzuerobern. Das war der Hintergrund. Das Ganze ist ein bisschen anders gekommen als gedacht, wie Sie alle wissen. Nämlich, er ist dann ja in der Karibik gelandet und hat dort gedacht, er sei in Indien. Deshalb hat er diese Menschen als Indier oder Indianer bezeichnet. Und nach einigen Jahren und Jahrzehnten hat man dann begriffen, dass das nicht Indien ist, sondern eine ganz neue Welt. Ein neuer Kontinent, den bislang in Europa niemand kannte. Und das hatte unabsehbare Folgen für die Weltgeschichte. Ja, dazu gibt es ein sehr schönes Buch, das ich empfehle, von Todorov, dem eigentlich als Literaturwissenschaftler hauptsächlich bekannt gewordenen Autor Zvetan Todorov, der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel La Conquête de l'Amérique. Das ist ein sehr lesenswertes Buch, das sehr viel über diese Zeit, über die Mentalitätsunterschiede zwischen den Europäern und den amerikanischen Ureinwohnern deutlich macht und über die Hintergründe, die historischen Hintergründe dieser Eroberungsfeldzüge, die dann ja geführt wurden, Eroberungs- und Vernichtungsfeldzüge, die dann stattgefunden haben. Ja, also soweit eben zur, wirklich sehr, sehr, sehr skizzenhaft, zu dem Horizont dieser neuen Epoche. Also die Menschen, die um 1500 in Europa leben, haben ein solches Epochenbewusstsein. Ja, Sie wissen, da hat einiges stattgefunden. Die Welt ist nicht mehr dieselbe, die Welt ist größer geworden, ja, und die Welt ist anders geworden durch neue Techniken, nicht zuletzt auch Waffentechniken. Davon ist im Orlando Furioso übrigens die Rede. Da geht es auch teilweise um Waffen, um Feuerwaffen, die als böse, als gefährlich gebrandmarkt werden und die dann vernichtet werden von den Helden, aber leider werden sie wiederentdeckt. Also da ist dann schon so ein ironisch gebrochenes Bewusstsein dafür da, dass etwas neu ist und dass etwas unwiderruflich anders geworden ist. Ein anderer Punkt, der natürlich noch wichtig ist und den wir schon öfter gesehen haben, auf den wir jetzt auch wieder zu sprechen kommen werden, ist der geänderte Bezug zur klassischen Antike. Ja, das ist ja der eigentliche Stichwortgeber für den Epochenbegriff Renaissance. Und dazu möchte ich also jetzt genauer kommen. Ich zeige Ihnen zunächst einmal die Gliederung der heutigen Vorlesung. Ariosto, Orlando Furioso habe ich es jetzt erst sozusagen mal ganz kurz genannt. Eigentlich wird sich sehr viel mehr dahinter verbergen als nur eine Auseinandersetzung mit diesem Text. Und die Gliederung sieht wie folgt aus. Er hat drei, ja, gut, den Schluss, der Schluss ist sehr kurz, drei Hauptpunkte. Erstens Probleme der Epochengliederung, Mittelalter versus Renaissance. Da werde ich jetzt noch mal ein bisschen vertiefend auf das eingehen, was ich eben schon kurz, aphäsühaft hier angerissen habe. Dann im Mittelpunkt wird natürlich dann der Text selber stehen, der Orlando Furioso. Und ich werde versuchen, Ihnen diesen Text kurz zu präsentieren. Kurz ist eigentlich auch kaum möglich. Ich habe mir meine Zusammenfassung dieses Textes geschrieben für ein Seminar, das ich mal gemacht habe. Diese Zusammenfassung, die ist wirklich sehr skizzenhaft. Diese Zusammenfassung ist 9 Seiten lang. Ja? Also wenn ich die hier vorlesen würde, dann wäre die Vorlesung zu Ende und Sie hätten nichts verstanden, weil der Text sowas von handlungsintensiv und sowas von komplex ist und so viele verschiedene Handlungsstränge hat, dass man den eigentlich nicht nacherzählen kann. Ja? Den kann man nur selbst lesen. Damit bin ich wieder sozusagen bei meinem Ceterum Censeo. Die Texte, die wir hier vorstellen, möchten auch gelesen werden. Ja, also dieser Text wird dennoch hier von mir versucht, kurz zu präsentieren. Und dann möchte ich ihn vor allem betrachten unter dem Blickwinkel der Transformation des mittelalterlichen Erbes und damit auch der Renaissance-typischen Veränderungen dieses mittelalterlichen Erbes. Ja, das sind also dann die Hauptpunkte. Sie sehen, ich perspektiviere den Text wieder auf eine bestimmte Fragestellung, nämlich auf die Fragestellung der Epoche hin. Und schließlich komme ich dann zu einem kurzen Fazit, das ist der dritte Punkt. Also, das ist die Gliederung. Ja, und nun komme ich zum ersten Punkt dieser Gliederung, nämlich Probleme der Epochengliederung, Mittelalter versus Renaissance. Jetzt nochmal langsam zum Mitschreiben sozusagen. Die Epoche der Renaissance ist, wenn Sie so wollen, eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, wie so vieles. Einer der Autoren, den man hier nennen muss, ist Jakob Burckhardt, der Schweizer Historiker, Kunsthistoriker, Kulturhistoriker, der 1860 ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Die Kultur der Renaissance in Italien. Und ich lese mal einen Passus aus diesem Buch vor, das können Sie mitlesen. Im Mittelalter lagen die beiden Seiten des Bewusstseins nach der Welt hin und nach dem Innern des Menschen selbst wie unter einem gemeinsamen Schleier, träumend oder halb wach. Der Schleier war gewoben aus Glauben, Kindesbefangenheit und Wahn. Durch ihn hindurchgesehen erschienen Welt und Geschichte wundersam gefärbt, der Mensch aber erkannte sich nur als Rasse, Volk, Partei, Korporation, Familie oder sonst in irgendeiner Form des Allgemeinen. In Italien zuerst verweht dieser Schleier in die Lüfte, es erwacht eine objektive Betrachtung und Behandlung des Staates und der sämtlichen Dinge dieser Welt überhaupt. Daneben aber erhebt sich mit voller Macht das Subjektive, der Mensch wird geistiges Individuum und erkennt sich als solches. Soweit Jakob Burckhardt. Das ist natürlich, ja, also stilisiert, übertrieben, dichotomisierend. Hier das Mittelalter, Schlaf, dort die Neuzeit, Wachheit, ja, hier Kinder, da Erwachsene, Subjekte, Individuen. Ja, Sie sehen also eine starke Gegenüberstellung von Mittelalter und Renaissance, die so natürlich nicht stimmt. Dennoch ist das sehr wirkungsmächtig gewesen. Und immerhin muss man ja doch sagen, dass diese Erfindung des 19. Jahrhunderts, Erfindung des Renaissance-Begriffs im 19. Jahrhundert, auch Michelet, der französische Zeitgenosse von Burckhardt wäre hier zu nennen, der Historiker Jules Michelet, auch er hat die Renaissance, den Renaissance-Begriff geprägt im 19. Jahrhundert. Also diese Erfindung des 19. Jahrhunderts ist einerseits sozusagen ein Mythos, aber auf der anderen Seite ist es ja auch nicht zu verkennen, dass schon die Zeitgenossen selbst in der frühen Neuzeit eben dieses Differenzbewusstsein artikuliert haben, ja, und den Begriff Mittelalter als negativen Begriff verstanden haben, von dem sie sich abgrenzen wollten mit der sogenannten Rinascita, also der Wiedergeburt der Antike. Und nun möchte ich also versuchen, im Anschluss an einen wichtigen Aufsatz von Klaus W. Hempfer, dem Berliner Kollegen, Ihnen zu zeigen, was, also wie man sozusagen den Unterschied zwischen Mittelalter und Renaissance wissenschaftlich kontrolliert beschreiben kann. Der Aufsatz von Hempfer, das haben Sie dann am Schluss da auch, da bekommen Sie Literaturhinweise am Ende, die letzte Seite der Folien enthält diese Literaturhinweise. Der Aufsatz also von Hempfer, ich kann Ihnen kurz den Titel nennen, der lautet wie folgt: Klaus Hempfer, wo steht er denn hier? Probleme traditioneller Bestimmungen des Renaissance-Begriffs und die epistemologische Wende, erschienen 1993. Das ist ein wichtiger Artikel zur Renaissance-Begriffsbildung. Ja? Und zu Hempfer, also möchte ich Ihnen jetzt einiges hier vorstellen in Bezug auf das Geschichtsverständnis. Ja, wichtig ist also jetzt das Geschichtsverständnis. Klar, es geht ja um die Konstruktion von Epochen, von Geschichte. Was also ist nun das entscheidende Novum der Neuzeit, ja, der frühen Neuzeit, der Renaissance, wie auch immer wir diese Epoche nennen wollen? Irgendetwas scheint sich ja doch maßgeblich verändert zu haben, jenseits der schon genannten allgemeinen Voraussetzungen wie Buchdruck oder Ähnlichem. Der Buchdruck ist ja erst später entstanden und die Entdeckung Amerikas ist auch erst später erfolgt, als die ersten Reflexionen, die wir bei den Humanisten finden in Bezug auf eine neue Epoche. Das heißt, es scheint also offenbar etwas zu geben, was noch basaler liegt im Selbstverständnis der Epoche, die sich selbst als solche definiert. Und dieses basale Neue liegt, laut Hempfer, auf der Ebene der Geschichtskonzeption selbst. Die Geschichtskonzeption ist also das, was jetzt kurz beschrieben werden soll, damit Ihnen klar wird, wie die Leute selbst gedacht haben in dieser Zeit und wie sich etwas geändert hat. Dazu muss man nochmal auf das mittelalterliche Verständnis von Geschichte als Heilsgeschichte eingehen. Sie merken, da wiederholt sich ja jetzt einiges. Das möchte ich auch ganz bewusst. Ich möchte jetzt hier nochmal so eine Wiederholungsphase hier mit Ihnen machen, damit Sie merken, wie die Fäden zusammenlaufen. Ja? Also, Heilsgeschichte, was heißt das? Heilsgeschichte heißt, dass alles, was hier passiert, im Diesseits, auf ein Jenseits verweist. Ja? Wie wir das bei Dante beispielsweise in dieser Konstruktion der Jenseitsreiche schon gesehen haben. Ja? Also alles, was der Mensch hier auf Erden tut, hat ein Korrelat in einer anderen Wirklichkeit, nämlich der Wirklichkeit des Jenseits. Und so ist es also dann auch zu verstehen, dass das Alte Testament und auch das Neue Testament als die Basistexte der christlichen Religion verstanden wurden, im Mittelalter verstanden wurden, einerseits als historische Texte. Das, was da erzählt wird, ist historisch wahr. Adam und Eva haben wirklich gelebt für das Mittelalter. Und man konnte sogar die Zeit rekonstruieren, vor wie viel hundert oder vor wie viel tausend Jahren die gelebt haben und wann sie dann aus dem irdischen Paradies vertrieben worden sind und wie viele Generationen dann ihre Nachfahren waren und gezeugt wurden und bis hin zu Jesus. Ja? So, das heißt also, das Ganze ist zunächst mal historisch wahr, was in der Bibel steht. Und dann ist es aber so, dass dieses auch heilsgeschichtlich wahr ist und damit auf einer ganz anderen Zeitebene steht. Und diese heilsgeschichtliche Wirklichkeit, die wird ja mit dem Begriff der Präfiguration, auch das haben wir gehört, ja, fassbar gemacht. Das heißt also, wenn ein historisches Ereignis des Alten Testaments, wie zum Beispiel eben der Sündenfall Adams und Evas, stattfindet, dann ist das zunächst mal ein historisches Ereignis und steht als solches für sich. Aber gleichzeitig hat es eine präfigurative Qualität, das heißt, es verweist voraus, heilsgeschichtlich gesehen, auf ein anderes Ereignis, nämlich auf das ihm korrespondierende Ereignis der Erlösung. Ja, also Sündenfall und Erlösung stehen zueinander in einem heilsgeschichtlichen Bezug, in einer heilsgeschichtlichen Korrespondenzbeziehung. Ja, Sündenfall und Erlösung setzen einander ja voraus. Die Erlösung muss ja nur deshalb stattfinden, weil ein Sündenfall stattgefunden hat. Und umgekehrt, Sündenfall bedeutet, es muss Erlösung stattfinden. Ja? Also so ist es zu verstehen. Und dieses, was da jetzt hier als Präfiguration oder Typologie, da gibt es ja verschiedene Begriffe, was also hier als solches erscheint, das ist außerzeitlich. Ja? Das ist jetzt nicht mehr die historische Zeit, die sich linear vollzieht, sondern das ist sozusagen in einem Jenseits der Zeit angesiedelt. In einem, wo etwas immer schon da ist. So wie bei Dante in der Hölle oder im Purgatorio oder im Paradiso die Zeit aufgehoben ist. Ja? Also die Menschheitsgeschichte ist in der Heilsgeschichte sozusagen aufgehoben und wird überführt in eine außerzeitliche Dimension. Denn auf der Ebene der Heilsgeschichte hat alles immer schon stattgefunden. Das Erlösungswerk, die Schöpfung, das jüngste Gericht, ja, all das ist sozusagen zeitlich nicht mehr trennbar, sondern das hat immer schon stattgefunden. Ja. So, also soweit nochmal zur Erinnerung an die mittelalterliche Zeit- und Geschichtskonstruktion. Diese Zeit- und Geschichtskonzeption, diese doppelte Zeit- und Geschichtskonzeption, ändert sich nun in der Neuzeit. Und sie ändert sich vor allem unter dem Einfluss eines wichtigen Faktors. Und dieser Faktor ist die stärkere Berücksichtigung der Antike. Ja? Die Antike war ja nicht unbekannt. Ja? Also Dante hat ja auch antike Autoren gelesen. Dante hat sich sehr stark bezogen auf Ovid, die Metamorphosen, auch natürlich Petrarca dann hat sich auf die Metamorphosen bezogen, und Dante hat sich bezogen auf Vergil, ja, also den römischen Epiker, Vergil, der ja auch als Figur in der Divina Commedia vorkommt. Das heißt also, die Antike ist durchaus bekannt, aber die Antike wird im Mittelalter sehr stark einbezogen in das christliche Weltbild. Sie hat keinen Eigenwert. Ja? Sie wird gar sozusagen, man sieht es ja schön an Vergil, diesem christlichen Ordnungsdenken untergeordnet. Denn Vergil ist ja einerseits ein vorbildlicher Dichter, den Dante bewundert. Auf der anderen Seite ist er aber ein armer Hund, weil er nämlich nicht erlöst werden kann. Ja? Er ist zwar nicht so richtig in der Hölle, sondern in der Vorhölle, also da leidet er nicht so schlimm wie die anderen, die da so richtig in Schlecht und Schwefel und im Sturmwind und im Eisregen und so weiter Schmerzen leiden müssen. Aber er ist auch nicht erlöst, also er kann nicht ins Paradies. Ja? Das heißt, Vergil ist trotz seiner Vorbildhaftigkeit als Autor ein Unerlöster, weil er ja vor dem Sündenfall, vor der Rückgängigmachung des Sündenfalls durch Jesus Christus gestorben ist und daher nicht mehr in den Genuss dieser Erlösung kommen konnte. So, und nun ist es aber in der späteren Entwicklung dann so, dass diese Antike sehr viel stärker also aufgewertet wird zur Vorbildkategorie schlechthin. Dass also nun eine zeitliche Verschiebung, eine zeitliche Verschiebung erfolgt, dergestalt, dass die Antike die eigentlich wichtige Epoche wird und auch jetzt die Moderne, also die Neuzeit, in der man jetzt lebt, also das war schon das 15. Jahrhundert, das 16. Jahrhundert dann viel stärker noch, dass diese Zeit also jetzt als wiederum eine wichtige Zeit erscheint, weil sie ja in der Nachfolge der Antike steht und dass damit das, was dazwischen liegt, das Medium Aevum, ja, plötzlich abgewertet wird. Zur Zeit der Finsternis herabgestuft wird. Ja. Also die Zeit, die ja zunächst die wichtige war, weil sie die Zeit der heilsgeschichtlichen Erlösung und so weiter war, diese Zeit wird nun plötzlich abgewertet. Sie schrumpft zusammen zu einer Zwischenzeit, zu einem Medium Aevum, ja, das mittlere Zeitalter, also das Mittelalter als eine Zwischenphase zwischen einer guten Zeit, mit der Antike, und einer jetzt auch wieder in der Nachfolge dieser guten Zeit stehenden neuen Zeit, einer Renaissance, einer Rinascita. Das ist also jetzt das, was sich hier ändert, und damit haben wir nun eine ganz andere Form der Geschichte,
andere Form der Geschichtsschreibung, eine andere Form der Zeit. Die Heilsgeschichte existiert zwar weiterhin als Konzeption, aber sie wird abgetrennt von der allgemeinen Geschichte und somit ändert sich also im Grunde das Zeitdenken, das ist Zeit- und Geschichtsdenken. Das ist das Wesentliche, was hier laut Hempfer, also ich referiere jetzt immer Hempfer zusammen mit meinen eigenen Worten, so wie ich ihn verstehe, das ändert sich also hier hauptsächlich. Und das Mittelalter wird zur, so sagt Hempfer, zur Verfallsstufe antiker Idealität. Ja, Verfallsstufe, also Niedergang, Verfall, Abschwächung. Und die Neuzeit sieht sich nun wieder als sozusagen als Aufwertung der Antike, als Wiederherstellung der Antike. Wenn die Antike nun also so wichtig wird, dann muss man sie natürlich auch nachahmen. Und dazu kommen wir jetzt im nächsten Zitat. Das lese ich aber jetzt gleich auf Deutsch vor. Ich habe es übersetzt von Machiavelli. Ein Zitat. Trotzdem, wenn es darum geht, Republiken zu lenken, Staaten zu verwalten, Reiche zu regieren, Truppen zu befehligen und Kriege zu führen, Recht über Untergebene zu sprechen, den Machtbereich auszudehnen, findet man keinen Fürsten und auch keine Republik, die dem Vorbild der Alten folgen würden. Die Alten sind also die Antiken, Bewohner der Antike. Das kommt, wie ich meine, nicht so sehr von der Schwäche, die die Welt der gegenwärtigen Religion zu verdanken hat, oder von jenem Übel, welches ein ehrgeiziger Müßiggang in vielen christlichen Provinzen und Städten angerichtet hat, als vielmehr vom Fehlen einer wahrhaften Kenntnis der antiken Geschichten, sodass es unmöglich ist, bei ihrer Lektüre jenen Sinn daraus zu entnehmen oder jenen Geschmack zu genießen, den sie in sich tragen. Daher kommt es, dass unendlich viele von denen, die sie lesen, zwar durchaus Freude daran finden, jene Vielfalt an Ereignissen, die sie enthalten, zu vernehmen, aber nicht weiter daran denken, wie man sie nachahmen könnte, da sie die Nachahmung nicht nur für schwierig, sondern für unmöglich halten, so als ob der Himmel, die Sonne, die Elemente, die Menschen sich heute in ihren Regungen, ihrer Ordnung und ihrer Kraft davon unterscheiden würden, wie sie früher gewesen waren. Soweit also diese Klage, die wir bei Machiavelli finden. Und was können wir dieser Klage entnehmen? Wir können ihr entnehmen, dass es eine Diskrepanz offenbar gibt zwischen Ideal und Wirklichkeit. Also idealerweise sollte man die Antike sehr gut kennen und sie nachahmen in jeder Hinsicht, auch im Hinblick auf Staatsführung, Regierungsgeschäfte und so weiter. Aber noch fehle also bei vielen die Kenntnis und die Fähigkeit, zu einer solchen Nachahmung zu kommen. Und das führt uns also zu einem nächsten wichtigen Begriff, nämlich den Begriff der Diskrepanz. Auch das ist Hämpfer, also Hämpfers Argument, der sagt, dass die Epoche der Renaissance sich nicht etwa durch Homogenität auszeichnet, sondern vor allem durch Diskrepanzen, durch Widersprüche, durch Heterogenität. Ja? Und er versucht also nun mit diesen Begriffen, Diskrepanzen, Heterogenität, Pluralität, ja, die Epoche zu definieren. Also, der Pluralitätsbegriff beispielsweise ist ein wichtiger, denn es gibt so Hämpfer im Anschluss an andere Studien, das hat er natürlich nicht selber entdeckt, sondern das weiß man auch schon, aber der fasst es eben zusammen und versucht das damit also die Epoche zu fundieren. Man weiß, dass es in der Renaissance unterschiedliche Wahrheitsbegriffe gab. So beispielsweise eben die Wahrheit der Wissenschaft und die Wahrheit des Glaubens. Ja, das wurde getrennt gesehen, anders als im Mittelalter. Im Mittelalter, wo wir bei Dante ja noch den Versuch haben, sozusagen Wahrheit als eine Gesamtvorstellung des Kosmos zu sehen. Also alles, was Dante weiß und was er aus wissenschaftlichen Texten entnimmt, versucht er in ein Gesamtsystem zu integrieren, ein System der Ordnung. Auch hier ist es natürlich nicht möglich, ganz ohne Diskrepanzen oder Widersprüche auszukommen, aber zumindest werden diese nicht so fokussiert wie in der Renaissance. Wahrheit wird auch in der Renaissance verstanden als nicht als ein essentialistischer Begriff, sondern als ein Konsensbegriff. Ja, da gibt es ein sehr schönes Beispiel, das Hämpfer nennt. Ein Beispiel, in dem über Farben diskutiert wird, ein scheinbar jetzt völlig abwegiges Feld, aber sehr interessant ist in diesem Dialog von Lodovico Dolce folgende Erscheinung. Also es geht hier um die Frage nach den üblichen Bedeutungen von Farben. Wie Sie alle wissen, grün ist die Hoffnung, beispielsweise, sowas kennen Sie ja, solche Semantiken von Farben, Ja? Auch das, also sowas gab es damals auch schon. Und das wird also nun in diesem Dialog diskutiert. Und einer der Dialogpartner sagt dann, naja, man könnte ja, also das ist ja letztlich willkürlich, man kann sagen, grün ist die Hoffnung, oder man kann auch sagen, grün ist die Trauer. Man könnte das sagen. Ja? Und aus diesen Überlegungen heraus ergibt sich dann in diesem Dialog, dass es eben nicht eine Wahrheit per se gibt, sondern dass diese Wahrheit eine konventionelle ist, eine, die man setzt und auf die man sich einigt. Ja, eine konsensuelle Wahrheit. Es gibt also nicht die Wahrheit per se, sondern die Wahrheit ist immer sozusagen Teil gesellschaftlicher Übereinkunft. Oder Resultat, besser gesagt, Resultat gesellschaftlicher Übereinkunft. Ja, also wir haben die Pluralisierung des Wahrheitsbegriffs, wir haben Diskrepanzen, wir haben eine Pluralität auch von Autoritäten, denn auch das muss man bedenken, in der frühen Neuzeit werden verstärkt nicht nur die wenigen Autoren, die man schon kannte, wie eben Ovid, Vergil, rezipiert, sondern auch sehr viel mehr andere Autoren, die man wieder neu entdecken musste, weil ihre Schriften eben vorübergehend unbekannt waren, weil sie verloren gegangen waren oder weil man die Sprache nicht mehr konnte. Griechisch konnte man ja nicht im Mittelalter und man musste es erst wieder lernen. Und so entdeckte man dann eben auch viele Autoren. Homer, ja, also diese Schriften von Homer, die Ilias und Odyssee, die kannte man im Mittelalter nicht aus erster Hand, sondern nur in lateinischen Überlieferungen. Ja, also es kommen also mehr antike Autoren wieder also zu Bewusstsein, man liest sie und dann hat man eben verschiedene Autoritäten. Und da diese antiken Autoren ja keineswegs homogen waren, sondern aus verschiedensten Kulturbereichen, aus verschiedensten Epochen auch stammten, aus verschiedensten Jahrhunderten, mit unterschiedlichen Voraussetzungen, so kommt es natürlich auch zu einer zunehmenden diskrepanten Autoritätssituation. Was bei Homer steht, ist nicht das gleiche wie das, was bei Vergil steht. Ja? Das heißt also, es trifft immer mehr auseinander, weil man eben immer mehr Autoritäten hat, auf die man sich beruft. Also Stichwort Pluralisierung, Heterogenität, Diskrepanz. Das wäre also die Möglichkeit, eine Möglichkeit, die Renaissance als Epoche zu beschreiben. Ja, soweit also zu diesen einleitenden Überlegungen der Epochengliederung. Sie merken sich vor allem, dass das Mittelalter ex post geschaffen wird in der Renaissance als Medium Aevum, also als Zwischenzeitalter, in dem Dinge nicht dem Ideal der Antike entsprochen haben, und das Ganze beruht auf einer neuen Auffassung von Zeit und Geschichte. So, nun komme ich zum nächsten Teil, nämlich zu Orlando Furioso, zu Ariost. Also, Kapitel 2, Ariost, Orlando Furioso. Und ich möchte nun zunächst einmal diesen Text Ihnen kurz, so kurz wie möglich, präsentieren. Komme hier zum ersten Punkt. Text, Genese und Publikum. Ich muss aber erst nochmal einen Schluck trinken. Sonst hält meine Stimme nicht. Also, Text, Genese und Publikum. Ludovico Ariosto lebte von 1474 bis 1533, also genau an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert, also genau in dieser wichtigen Zeit, in der 1492 einschneidende Ereignisse stattfinden. 1492 war ja nicht nur das Jahr, in dem Kolumbus nach Amerika gesegelt ist, sondern
auch das Jahr, in dem in Spanien die letzten Mauren besiegt wurden und die Juden vertrieben wurden, ja? Beziehungsweise gezwungen wurden zu konvertieren. Wurden ja nicht alle vertrieben, aber sie wurden zumindest als Religionsgemeinschaft nicht mehr toleriert. Und die Mauren mussten auch entweder konvertieren oder fliehen. Also, dieses Jahr 1492 ist also genau in der Mitte des Lebens unseres Autors. Sein Werk Orlando Furioso entstand im Umkreis eines Fürstenhofes, nämlich des Fürstenhofes von Ferrara. Dieses Werk wurde in einem Brief der Marchesa Isabella d'Este von Mantua an ihren Bruder, den Kardinal Ippolito d'Este von Ferrara, erstmals erwähnt im Jahr 1507. Im Jahr 1507 gibt es den ersten externen Beleg für die Existenz eines Textes, der das zum Gegenstand hat, was dann der Orlando Furioso tatsächlich Jahrzehnte später, der ist über eine lange Zeit hinweg entstanden, was also dieser Text dann beinhaltete. Diese Isabella d'Este war eine Sammlerin von Ritterromanen. Besonders schätzte sie einen unvollendeten Roman aus dem späten 15. Jahrhundert, nämlich den Orlando Innamorato, den verliebten Orlando, von Boiardo. Das war ein sehr beliebtes Buch des späten 15. Jahrhunderts, ein Erfolgsbuch, kann man sagen. Und dieses Buch hat eine Reihe von Fortsetzungen nach sich gezogen. Es ist ja unvollendet abgebrochen. Und eine dieser Fortsetzungen ist unser Text, der Orlando Furioso, der ja schon im Titel ähnlich klingt, Orlando Innamorato, Orlando Furioso. Ja, also das korrespondiert im Titel miteinander. Und insofern kann man also auch sagen, dass zunächst einmal, das ist nicht das Wesentliche dieses Textes, aber doch zunächst einmal der Anlass, äußere Anlass, der einer Fortsetzung eines schon bekannten, bedeutenden und beliebten Textes gewesen ist. Aber das Ganze ist natürlich sehr viel komplexer. Ich lese mal ein Zitat vor, aus einer Einführung zu diesem Text von Corrado Bologna. Dort heißt es, der Orlando Furioso beziehe sich auf ein literarisches Universum, welches in der Art eines Megatextes funktioniere, der zahlreiche Mikrotexte umfasse, die sich ihrerseits verzweigen und reziprok miteinander verflechten und der sie nach den Prinzipien der Analogie, der Affinität und der Variatio Amplificatio organisiere. Also, es geht hier nicht nur um einen Textbezug, sondern es geht um einen Bezug zwischen einem Text und vielen anderen Texten, ja, einer ganzen diffusen Gattungstradition, die in ihrem Ursprung aufs Mittelalter zurückgreift, ja, auf die höfischen Romane, auf die Chanson de Geste. Orlando ist ja niemand anderer, das habe ich Ihnen noch nicht gesagt, die Spannung muss ja auch hier erhalten bleiben. Orlando ist ja niemand anderer als der Roland. Ja. Das ist die italienische Namensform von Roland, den Sie ja kennen, denn die Chanson de Roland habe ich Ihnen hier ja kurz vorgestellt. Also, der Text greift zurück auf Traditionen, die vielfach überliefert worden sind und vielfach auch miteinander schon vermengt und vermischt worden sind. Chanson de Geste, Tradition Karls Epik mit ihrer Auseinandersetzung zwischen zwei großen ideologischen Lagern, ja, mit Massenkämpfen, Kriegsszenen, Schlachten, Entscheidungskämpfen, Vernichtungen, ja, das ist die eine Tradition. Auch Märtyrer-Legenden vermengen sich ja mit dieser Tradition. Und auf der anderen Seite haben wir die höfischen Liebeshandlungen, die wir von Chrétien de Troyes und von den Nachfolgern kennen, vom Prosaroman, Lancelot, Tristan und so weiter und so weiter. Und all das wird dann im Laufe der Jahrhunderte trivialisiert, es wird also expandiert, es kommt also zu ewig langen Kompilationen, zu Unterhaltungstexten, zu Serialisierungen. Ja? Und auf diese Tradition greift also dieser Text, dieser Orlando Furioso, zurück. Nun habe ich gesagt, das Ganze ist situiert, sozial gesehen, sozialgeschichtlich gesehen, an einem Fürstenhof. Und das ist nicht unwichtig, denn der Widmungsträger des Textes ist dieser schon erwähnte Kardinal Ippolito d'Este, also der Kardinal Ippolito d'Este wird in dem Text selber auch adressiert. Das können wir uns jetzt mal anschauen, da habe ich ein Zitat, wo Sie das also selbst hier sehen können. Jetzt lese ich Ihnen also mal eine Textstelle vor, ziemlich vom Anfang des Textes, also aus dem ersten Canto. Der Text, ich habe ihn hier auch dabei, hier, zwei Bände, ich weiß nicht wie viel, über 1300 Seiten Text, und er besteht aus 45 Canti, oder? Nee, 46 sogar. 46 Canti, also es ist ein sehr, sehr langer Text. Und aus dem ersten Canto werde ich jetzt also ein Zitat vorlesen. Das können Sie mitlesen. Wo der Widmungsträger Ippolito d'Este angesprochen wird. Piaccia vi generosa Herculea prole, ornamento e splendor del secol nostro, Ippolito, a gradir questo che vuole e darvi sol può l'umil servo vostro. Quel ch'io vi debbo, posso di parole, pagare in parte ed opera d'inchiostro, né che poco io vi dia da imputar sono, che quanto io posso dar tutto vi dono. Voi sentirete fra i più degni eroi che nominar con laude m'apparecchio, ricordar quel Ruggier che fu di voi e dei vostri avi illustri il ceppo vecchio. L'alto valore e chiari gesti suoi vi farò udir se voi mi date orecchio e i vostri alti pensier cedino un poco, sì che tra lor miei versi abbiano locco. Das Ganze auf Deutsch, in einer von mir vorgenommenen Hilfsübersetzung. Es ist natürlich jetzt keine poetische Übersetzung, die diese Reimstrukturen abbildet, sondern nur eine wörtliche Übersetzung. Möge euch großzügiger Nachfahr des Erkole, Schmuck und Glanz unseres Zeitalters Ippolito, das gefallen, was euch geben will und allein geben kann, euer demütiger Diener. Was ich euch schulde, kann ich mit Worten zum Teil bezahlen und mit dem Werk meiner Tinte. Und man möge nicht glauben, dass ich euch wenig gebe, denn so viel ich geben kann, schenke ich euch. Ihr werdet vernehmen, unter den würdigsten Helden, die lobend zu erwähnen ich mich anschicke, wie ich gedenke jenes Ruggero, der von euch und von euren illustren Vorfahren der alte Stammvater war. Von seiner hohen Tapferkeit und seinen berühmten Taten werdet ihr hören, wenn ihr mir euer Ohr leiht, und eure erhabenen Gedanken mögen ein wenig zurückweichen, auf dass meine Verse zu ihnen vordringen können. Gibt es irgendwelche Unklarheiten? Wenn Sie Fragen haben, dann können Sie sie ja mir stellen. Aber Sie sollten nicht Parallelgespräche führen. Also, wir haben hier also einen Adressaten, das ist der Kardinal Ippolito d'Este. Und dieser Kardinal wird nun in den Text einbezogen, nicht nur als Widmungsträger, sondern auch als Nachfahr eines der Helden, Ruggero. Ja? Ruggero ist eine der wichtigsten Figuren, trotz des Titels Orlando Furioso ist eigentlich dieser Ruggero sehr viel wichtiger. Und der Widmungsträger, so heißt es, sei ein entfernter Nachfahre des Helden Ruggero. und seiner Frau Bradamante. Die Handlung, die ja, wie ich schon angedeutet habe, sehr, sehr komplex ist und aus verschiedenen Teilsträngen, Teilhandlungen besteht, die Handlung kreist um verschiedene Liebesbeziehungen. Und eine dieser Liebesbeziehungen ist die zwischen Ruggero und Bradamante. Und sie ist so strukturiert, dass diese Liebe immer wieder gefährdet ist, dass durch Zauberei, durch Eingreifen höherer Mächte, durch böse Gegenspieler, durch abenteuerliche Verwicklungen immer wieder die beiden Liebenden auseinandergerissen werden. Und das Ganze ist eingebettet in diesen Kampf zwischen Christen und Mauren, die in Frankreich ihre Heere stationiert haben und dort also versuchen, sich gegenseitig zu vernichten. Ja? Aber davon hebt sich dann immer wieder die individuelle Einzelgeschichte ab und es werden verschiedene Helden abwechselnd in den Vordergrund gestellt und deren Geschichten sind in höchst vielfältigen Korrespondenzen zueinander strukturiert. Also ich gebe nur ein Beispiel. Ein bisschen muss man ja doch auch sich sozusagen eine Vorstellung machen, was wird denn da eigentlich erzählt. Wir haben also auf der einen Seite diesen Orlando, der natürlich auch sehr wichtig ist, Orlando, also der Roland, der in eine Angelica verliebt ist, die aus dem gegnerischen Lager stammt, aus dem Lager der Mauren und sie liebt ihn nicht, aber er liebt sie und dadurch kommt es also zu einer sehr, sehr schweren konflikthaften Entwicklung und zu einer Enttäuschung, die dann schließlich auf dem Höhepunkt, in der Mitte ungefähr des Textes, dazu führt, dass Orlando verrückt wird, dass er den Verstand verliert, weil er merkt, seine Angelica liebt ihn nicht, sondern sie hat einen anderen gefunden und naja, dann wird er verrückt und wird dann erzählt, wie diese Verrücktheit sich auswirkt natürlich, denn er ist ja der stärkste Held und metzelt dann ganze Heere nieder, auch die eigenen verschont er nicht, also es wird sehr, sehr, ja, es kommt also zu gefährlichen Folgeerscheinungen dieser Verrücktheit. Und ein anderer Held, Astolfo, der erhält dann den Auftrag, in einer parodistischen Regie, auch Dantes Divina Commedia übrigens, eine Jenseitsreise zu unternehmen. Und bei dieser Jenseitsreise, bei der dann auch die Hölle und das irdische Paradies durchschreitet, da bekommt er dann den Auftrag, schließlich auf den Mond zu reisen. Und auf dem Mond, da findet sich ein Tal, in dem all das aufgehoben wird, was auf der Erde vergessen oder verloren worden ist. Und da findet sich dann auch der Verstand von Orlando. Den holt er dann wieder. Auf diese Weise wird dann Orlando am Ende wieder geheilt von seinem Wahn und seinem Liebeswahn. Und eine andere parallele Geschichte zu diesem Orlando ist die des seines Gegenspielers oder eines mächtigen maurischen Helden namens Rodomonte. Und dieser Rodomonte, der erlebt eine ganz parallele Enttäuschung. Auch er ist verliebt in eine Frau und stellt fest, dass die ihn betrügt oder dass sie eben ihn nicht will und mit einem anderen eine Liebesbeziehung eingeht und auch er wird dann verrückt. Ja, da sieht man eben so diese Parallelerzählungen. Der Hauptheld der Christen, Orlando, wird verrückt und der Hauptheld der gegnerischen Partei, Rodomonte, wird genauso verrückt. Und ja, und also so, jetzt haben wir so ein bisschen eine Vorstellung. Das Ganze beruht sehr stark auf übermenschlichen Mächten, wie zum Beispiel Zauberringen, fliegenden Pferden, Unsichtbarkeit, natürlich übermenschlichen Kräften, die Helden haben, und Wahrsagen, also da kommen Wahrsager, da kommen Magier, auch auf den Plan und können
Eingreifen sorgen, für zum Beispiel gibt es da mal eine Szene, in der sich ganz viele der Hauptfiguren in einem Schloss befinden und in diesem Schloss herrscht aber lauter Illusion, also die sehen dann etwas, was gar nicht ist, sondern die werden quasi also illusioniert. Ja, oder eine andere Episode ist die, dass Astolfo, der dann später zum Retter wird, der den Verstand von Orlando wieder findet am Anfang, ganz zu Beginn, erstmal selber Opfer wird, er wird von einer Magierin verzaubert und muss also dann befreit werden von einem anderen Helden, von Rinaldo. Und so ist also das Ganze ein ziemlich unübersichtliches Chaos von Geschichten, von Teilhandlungen, von Verwicklungen, von Korrespondenzen, von Ähnlichkeiten und Differenzen. Ja, so ist es strukturiert. Es ist eine labyrinthische Handlungsstruktur, die so komplex ist, dass man sich nur mit Mühe darin orientieren kann, so wie es ja in einem Labyrinth ja üblicherweise der Fall ist. Also der Leser verliert sich im Labyrinth der erzählten Geschichten, wenn man so will. Ja?
Soweit also ganz kurz die Handlung und jetzt zurück zu diesem Widmungsträger. Also der soll angeblich der Nachfahre sein, eines dieser Hauptpaare der Handlung, nämlich von Ruggero, einem maurischen Krieger, und Bradamante, einer ebenfalls maurischen Heldin, die so stark ist wie ein Mann. Also sie kämpft in Männerrüstung und ist stärker als alle Ritter. Und es ist aber so, dass die beiden eigentlich gar keine Mauren sind, sondern die sind als Kinder eigentlich Christen gewesen und dann wurden entführt und wurden zwangseingemeindet, wurden zwangskonvertiert. Und so zeigt sich also, dass sie eigentlich schon dem guten Lager angehören und da auch wieder dann zurückkehren können in dieses Lager der Christen. Und sie müssen ja überleben, sie müssen ja zusammenfinden und müssen Kinder zeugen, damit Ippolito d'Este als Widmungsträger geboren werden kann. Sonst gäbe es den Text ja gar nicht, nicht wahr? Dann hätte man ja keinen Widmungsträger, hätte man ja keinen Anlass, den Text zu schreiben. Sie sehen, das ist also alles so komponiert und strukturiert, dass alles miteinander zusammenhängt, sogar die Erzählsituation ist Teil, wenn man so will, Teil der Handlung, Spätfolge der Handlung. Ja, nun kommen wir zu einem nächsten Punkt.
Der Autor und das Publikum, die Textgenese, das haben wir gesagt. Jetzt kommen wir also zum Punkt Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Auch das ist ja ein alter Bekannter. Das haben wir ja schon im Mittelalter mehrfach thematisiert.
Hier nun nur ein paar Bemerkungen. Der Kommunikationsakt ist einerseits beruht auf einem mündlichen Gestus. So wird es also gleich, heißt es gleich in der ersten, im ersten Vers: Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori, le cortesie, l'audaci imprese, io canto. Ja, also die Frauen, die Ritter, die Waffen, die Liebesbeziehungen, die höfischen und kühnen Unternehmungen singe ich. Also io canto, dieses epische Singen, der epische Erzähler, der in der Tradition der Mündlichkeit wurzelt. Ja, das ist das eine. Auf der anderen Seite haben wir im Text auch konkrete Hinweise auf Schriftlichkeit. Beispielsweise, wenn von der Opera d'Inchiostro die Rede ist, also dem Werk aus Tinte. Ja, wenn also der Schriftsteller sein eigenes Werk als aus Tinte geschaffen und damit eben schriftlich konzipiert verweist. Oder wenn die Rede ist von den Blättern, pieno il foglio, also jetzt ist das Blatt schon vollgeschrieben. Also hier finden wir beides. Wir finden die Mündlichkeit und wir finden die Schriftlichkeit. Und dazu nun ein Zitat aus einem Aufsatz von Karl-Heinz Stierle, der folgendes sagt: Auch sonst wechselt die Perspektive
beständig zwischen einem vorausgesetzten offenen Publikum im Sinne einer noch immer volkstümlichen Praxis des öffentlichen Vortrags auf dem Markt und dem einen vorausgesetzten privilegierten Zuhörer, dem allein die Aufmerksamkeit des Sängers zu gelten scheint. Also das ist die Mündlichkeit, Markt, öffentlicher Vortrag, Sänger. Ja. Und dann auf der anderen Seite, dass indes beides Versetzungsperspektiven für einen vorausgesetzten Leser sind, Leser jetzt, also Schriftlichkeit, selbst wenn das Vorlesen natürlich immer die szenische Gestualität des mündlichen Vortrages gewinnen kann, wird an einer Reihe von Stellen deutlich, wo der Sänger sich als Erzähler und zugleich als Autor eines Werks zu erkennen gibt, das mit Lektüre rechnet. Also diese doppelte Verfasstheit des Textes als eines Schriftlichen, der seine eigene Schriftlichkeit auch ausstellt, und als eines stilisiert Mündlichen, der so tut, als wäre er ein gesungener, ein mündlich gesprochener Text. Wir haben ja schon darüber gesprochen im Zusammenhang mit mittelalterlichen Texten, wo ja die Situation noch eine fundamental andere war, weil im Mittelalter, wie wir wissen, die Aufschreibebedingungen anders waren. Es gab ja noch keinen Buchdruck, es gab wenig handgeschriebene Manuskripte und die Hauptform der literarischen Kommunikation war die der Mündlichkeit. Dieses ist im 16. Jahrhundert nicht mehr so, denn hier haben wir ja nun den Buchdruck und wir haben die Möglichkeit, Texte auch lesend zu rezipieren. Das höfische Publikum, das hier adressiert wird, ist natürlich jetzt auch lesekundig und kann die Texte, die es erwirbt, die es von den Schriftstellern schreiben lässt und bezahlt, kann sie natürlich auch selbst lesen. Aber dennoch steht der Text ja in einer Tradition, in der Tradition des Epos, und zitiert somit diese Mündlichkeit, die natürlich eine stilisierte Mündlichkeit ist. Ja, eine echte Mündlichkeit. Also eine im Medium der Schriftlichkeit sozusagen sekundär wiederhergestellte Mündlichkeit. Der Text wurzelt also, wie ich schon gesagt habe, in einer Tradition, die aus dem Mittelalter kommt und auch aus der Antike mit dem Epos. Und wir wollen nun anschauen, wie dieses, vor allem mittelalterliche Erbe, wie dieses hier also im Text transformiert wird. Ich komme also zum Punkt 2.2, die Transformation des mittelalterlichen Erbes. Als erster Punkt Karls Epik und, also B, dazu komme ich nachher, jetzt komme ich erstmal zu A, Karls Epik und Artus Roman, dazu habe ich keine Folie, das sage ich jetzt mündlich. Karls Epik und Artus Roman, das sind ja die beiden Haupttraditionen der mittelalterlichen erzählerischen Großformen, ja, Karls Epik und Artus Roman. Und Sie wissen ja, dass diese beiden sich unterscheiden, grundlegend unterscheiden. Karls Epik, ich fasse nochmal zusammen, beruht auf einem historischen Kern, der in Form einer Sage überliefert wird, also beispielsweise eben der Untergang des fränkischen Heeres bei Roncevaux. Das ist noch nicht die Folie, also die, na, denken Sie sich die mal weg. Wir sind noch nicht bei dieser Folie, ich gehe nochmal zurück, um Sie nicht zu verwirren, tut mir leid. So, wir bleiben nochmal hier. Also jetzt bin ich bei dem Punkt 2.2. A, Karls Epik und Artus Roman, das ist die erste Form der Behandlung oder Transformation eines mittelalterlichen Erbes. Diese beiden Formen unterscheiden sich einerseits, auf der einen Seite haben wir die Karls Epik, die einen historischen Kern hat. Wir haben den Krieg und die Schlacht im Kollektiv. Wir haben formal gesehen die Mündlichkeit und Anonymität des Textes und wir haben ebenfalls formal gesehen die
die Less als Form, als strophische Einheit mit der Assonanz, dem Formelstil. All das habe ich schon einmal hier gesagt. Dem steht nun gegenüber der Artus-Roman, der aus einer Märchenwelt sich bedient, aus der bretonischen Märchenwelt, einer fremden Kultur, der beruht auf einem höfischen Wertesystem, in dem die Liebe im Mittelpunkt steht, in dem auch nicht das Kollektiv kämpfender Krieger dargestellt wird, sondern ein einzelner Krieger, ein einzelner Ritter, der für ein Kollektiv einsteht, für den Artushof und dessen Werteordnung. Diese Form ist aus der Schriftlichkeit schon hervorgegangen. Sie beruht auf individueller Autorschaft und sie ist formal anders strukturiert als die Chanson de Geste, die Karls-Epik, nämlich wir haben hier keine Strophen, sondern wir haben eine durchlaufende, in Paarreimen gegliederte Textstruktur. Ja, soweit also die beiden Hauptgattungen, und diese werden aber nun von ihrer Thematik her, von den Figuren her, werden sie also miteinander verbunden im Laufe des späten Mittelalters. Hier kommt es vor allem zu den gigantischen Kompilationen der Prosaromane, die Handlungsschemata und Figurenkonstellationen des Artus-Romans und der Chanson de Geste zusammenbringen. Hier kommt es zu einer Ausweitung der Figurenzahl, zu einer Ausweitung der Handlungsräume, zu einer Vergrößerung der Anzahl von Handlungssträngen und so weiter, also zu Tendenzen, die dann Ariost aufgreift und nochmal transformiert und übersteigert. Der Orlando Furioso lässt sich als eine Kombination von verschiedenen heterogenen Elementen beschreiben, und das signalisiert er schon deutlich am Anfang, wo eben die Rede ist von le donne, i cavalier, l'arme, gli amori. Also diese vier Schlüsselwörter, donne, cavalieri, arme, amori. Diese vier Begriffe umfassen eigentlich schon im Wesentlichen die konstitutiven Elemente der beiden Haupttraditionen, donne und amori. Das verweist auf die höfische Sphäre der Liebesgeschichte eines Artus-Ritters. Und Arme und Cavalieri verweist auf die Sphäre des Kampfes, der primär in der Chanson de Geste zu Hause ist, aber natürlich auch im Artus-Roman als Element des individuellen Kampfes. Hier haben wir also diese Elemente zusammengebracht, und programmatisch nennt das der Text schon im ersten Vers. Ja? Also er zitiert die verschiedenen typischen Elemente. Und ein weiterer Punkt ist, dass hier, ein weiterer auf Vermischung, Hybridisierung verweisender Punkt ist, dass der christliche Kämpfer Orlando als liebestoll dargestellt wird. Er ist also hier nicht mehr derjenige, der gegen die bösen Mauren kämpft, sondern der sich in einer Liebe zu einer Maurin so verliert, dass er verrückt wird. Ja? Das heißt also, dass es wirklich zur Gefährdung sogar wird für seine eigenen Leute. Hier wird also der Held in gewisser Weise lächerlich gemacht. Auch das ist ein Beispiel eben für diese Veränderung einer traditionellen heroischen Figur. Es handelt sich um ein komisches Epos, um einen Text, der durch ironische Distanz, durch Komik, durch Groteske, durch Stilmischung und so weiter gekennzeichnet ist.
Nun komme ich zu einem zweiten Punkt, der hier schon angekündigt war, nämlich Punkt B, das ist jetzt das zweite Beispiel für eine Transformation des mittelalterlichen Erbes, das sogenannte Entrelacement. Was bedeutet das? Das Entrelacement, wir haben ein Zitat, da können wir das am besten nachlesen. Der Begriff stammt von einem französischen Medievisten und er hat diesen Begriff in einer Studie über den Prosa-Lancelot geprägt. Der Prosa-Lancelot als einer der Vorläufertexte des Orlando Furioso. Lesen wir mal das Zitat, ich lese es gleich auf Deutsch vor. Kein Abenteuer stellt eine in sich geschlossene Einheit dar. Einerseits bilden vorgängige Episoden, die vorübergehend außer Acht geblieben sind, fortlaufende Verzweigungen. Andererseits werden nachfolgende Episoden naheliegend oder weiter entfernt vorbereitet. Es findet eine systematische Verflechtung statt. Von diesem Verfahren des Entrelacement gibt es zahlreiche Beispiele. Das heißt also, Entrelacement ist die Verflechtung der Episoden, die immer wieder abgebrochen werden. Also das Typische ist, dass eine Episode auf dem Höhepunkt abgebrochen wird von einer anderen Episode mit einem anderen Helden an einem anderen Ort, abgelöst wird und dann später wieder eingeführt wird. Ja? Und also das ist sozusagen eine solche Episodentechnik, die zunächst mal die Spannung steigert, ja? Also auf dem Höhepunkt wird abgebrochen, das heißt, man ist neugierig zu wissen, wie geht es denn weiter, und in der Zwischenzeit wird aber eine neue Episode eingeführt, die in ihrer Seite wieder zu einem spannungsvollen Höhepunkt geführt wird und dann abbricht. Ja? Und auf diese Weise wird eben eine vielfältige Verflechtung dieser Episoden miteinander möglich. Und das Entrelacement wird also nun von Ariost aufgegriffen als eine Technik der Episodenverknüpfung. Und es hat folgende Funktionen. Stierle, auf den ich mich hier beziehe, Stierle sagt, dass also die Funktion des Entrelacement bei Ariost zunächst einmal die der Herstellung eines narrativen Gesamtzusammenhanges sei. Und er sagt dann weiter, der epischen Form der Chanson de Geste ist die Form des Entrelacement wesentlich als Form der dargestellten objektiven Totalität eines Weltzustands. Das ist also die Funktion in der Chanson de Geste. Während in der Chanson de Geste das Entrelacement die Projektion einer epischen Totalität auf die Linie der Narration bedeutet, gewinnt es im Prosa-Artus-Roman die Funktion, die Verschlungenheit von Einzelschicksalen zur Darstellung zu bringen. Ja? Also die Technik ist alt, die gibt es in den verschiedenen Formen, die bei Ariost aufgegriffen werden, aber die Technik ändert ihre Funktion. Also in der Chanson de Geste dient es der Darstellung einer Totalität. Die einzelnen Helden, die jeweils kämpfen, individuell oder in Gruppen, sind Teile einer Totalität. Und das Entrelacement ermöglicht die Zusammenschau, die Gesamtschau auf diese Totalität. Dagegen im Prosa-Artus-Roman, da ändert sich die Funktion des Entrelacement. Hier geht es um die Verschlungenheit von Einzelschicksalen. Und bei Ariost ändert sich das wiederum. Dort heißt es, bei Stierle, was das Entrelacement hier, also im Prosa-Artus-Roman, noch nicht zu leisten vermag, ist die Vereinigung disparater narrativer Welten, disparater, also heterogener oder auseinanderklaffender sozusagen narrativer Welten zu einer hybriden, in sich widersprüchlichen dialektischen Einheit, einer narrativen Welt aus narrativen Welten. Ja? Also Mehrschichtigkeit, Hybridität, Divergenz, Disparität, Diskrepanz, ja? Das sind diese Begriffe, die wir vorhin schon denen wir vorhin schon begegnet sind, im Zusammenhang mit Hempfers Beschreibung der Epoche. Diese Begriffe können wir auch am Text selber ansetzen, als Beschreibungsbegriffe. Und das wird vor allem durch die Technik des Entrelacement geleistet, denn das Entrelacement ermöglicht ja, um Ihnen ein konkretes Beispiel zu geben, auch die schnelle Bewegung im Raum. Ja? Die Handlung findet ja nicht nur in einem begrenzten geografischen Raum statt, sondern sie findet im Grunde auf der ganzen Erde statt. Also wir haben Helden, die mit dem Hippogriffo, dem geflügelten Pferd, um die halbe Erde fliegen oder auf den Mond, das habe ich schon gesagt. Ja, es gibt also die Reise auf den Mond oder es gibt die Reise nach im fernen Osten, nach China, ja, und nach Irland, nach Schottland, in alle Länder. Nach Afrika oder Kleinasien, ja, also die unterschiedlichsten Regionen der Erde werden von den Helden durchlaufen und durch das Entrelacement ist es möglich, diese fernen Länder in einen narrativen Zusammenhang zu führen. Also während hier auf dem Felsen in Irland das und das passiert, geschah gleichzeitig Folgendes in Paris. Und dann wird erzählt, wie in Paris die Heere aufeinander losgehen und versuchen, den Sieg zu erringen. Und in der Zwischenzeit war aber Rinaldo oder Astolfo in China, auf einer Insel oder so. Das heißt also, diese Verschaltung der unterschiedlichen Handlungsebenen durch das Entrelacement ermöglicht auch den Blick auf die Unendlichkeit des geografischen Raumes, den gleichzeitigen Blick, und es ermöglicht auch den Blick eben auf diese vielfach gestaffelten Einheiten verschiedener Erzählordnungen. Es kommt ja noch hinzu, dass wir nicht nur einen primären Erzähler haben und eine von ihm erzählte Geschichte, sondern wie bei Dante, wie auch bei Boccaccio, wir haben sekundäre Erzähler. Es ist häufig so, dass die Erzählung gestoppt wird und eine Figur, als handelnde Figur, plötzlich zum Erzähler und ihre eigene Geschichte erzählen, die dann in Zeit und Raum wieder in andere Dimensionen verweist. Ja? Deshalb sagt Stierle, eine narrative Welt aus narrativen Welten. Ja? Also diese Welt besteht ihrerseits wieder aus lauter Erzählungen. Und zwar sowohl auf der Ebene der textuellen Struktur, als auch auf der Ebene der Traditionen. Diese Erzählungen, die hier erzählt werden, sind natürlich häufig auch schon überlieferte Erzählungen, sind Erzählungen, die aus fremden Texten stammen, sind intertextuell kodierte und markierte Erzählungen. Ein Beispiel habe ich ja Ihnen genannt, das ist überdeutlich im 34. Und, dass ich nichts Falsches sage, 33. und 34. Gesang kommt es ja zu dieser Dante-imitierenden Jenseitsreise. Ja? Das ist eine überdeutliche Markierung einer intertextuellen Beziehung, also ein Held vollzieht in Kürze, sozusagen in aller Kürze, das ist ja auch typisch, diese Schnelligkeit und diese Kürze des Textes, trotz der Länge, besteht ja aus lauter kurzen Segmenten, vollzieht also in aller Kürze die Jenseitsreise von Dante nach. Und auch Petrarca wird vielfach zitiert im Liebesdiskurs, er wird zitiert auf der Ebene der Makrostruktur der Handlungen. Die Helden verlieben sich ja immer in eine Frau, die ihre Liebe nicht erwidert und dann kommt es zu schmerzvollen Äußerungen und schließlich zu einer Abkehr von dieser Liebe. Das ist, wenn man so will, auf einer ganz abstrakten Ebene das Handlungsschema des Canzoniere. Ja, von der Liebe, von Innamoramento über die Liebesmanifestationen, die diskursiven Liebesmanifestationen bis hin zur Abkehr, Reue, Enttäuschung. Ja, das ist im Grunde auch hier Petrarca, der zitiert wird. Und wenn man so will, aufgrund der zahlreichen eingeschobenen Erzählungen wird hier auch Boccaccio zitiert, der ja genau das im Decameron macht. Das heißt, die ganzen wichtigen Vorläufertexte kommen hier auch in transformierter Form vor. Und es wird häufig auch ironisch gebrochen. Ja, nun vielleicht noch abschließend ein paar Bemerkungen. Ich habe ja noch 10 Minuten, da kann ich Ihnen noch ein bisschen was erläutern zu den Liebesdiskursen. Ich komme also zum letzten Punkt, 2.3, die Liebesdiskurse. Na, hier habe ich noch ein Zitat zum Ausbruch, das lasse ich jetzt mal weg. Ich komme jetzt zu den Liebesdiskursen. Als Beispiel für eine renaissance-typische Pluralisierung, das war ja auch der Ausgangspunkt meiner Überlegungen mit Hempfer, der die Pluralisierung, die Diskrepanzen und so weiter, die Heterogenität als epochentypisch postuliert. Das lässt sich sehr schön zeigen mit einem Blick auf die unterschiedlichen Formen von Liebe, auf die Arten von Liebe, die im Text, in den Text Eingang finden. Und da man natürlich jetzt nicht den ganzen Text, der ja aus lauter Liebeshandlungen besteht, untersuchen kann, muss ich hier selektiv vorgehen. Und mein Selektionskriterium ist folgendes. Ich habe mir angeschaut, an welchen Stellen der Erzähler sich selbst thematisiert, als einen Liebenden, sich selbst als einen Liebenden darstellt. Das sind eigentlich gar nicht besonders viele Stellen, aber auffällig ist, dass diese Textstellen in sehr interessante Korrespondenzen gesetzt werden mit den Hauptfiguren des Textes. Und dass dabei dann unterschiedliche Formen von Liebe thematisch werden. Ich kann das jetzt nur sehr verkürzt natürlich darstellen. Ich will mal ein Beispiel nehmen. Dort haben wir, das ist der 9. Kanto, dort finden wir zunächst eine Klage über die destruktive Kraft Amors. Zeig ich mal, das ist nicht dieses, das ist das nächste Zitat. Das ist das Zitat. Ja, das war schon das Richtige. Also, wir haben im 9. Kanto eine Klage über die destruktive Kraft Amors, der es vermag, selbst einen so großen Helden wie Orlando davon abzubringen, dass er seine Lehnspflicht erfüllt, ja, und seinem König hilft beim Kampf gegen die Feinde. Weil ja, wie wir wissen, Orlando liebestoll ist und er ist zwar noch nicht verrückt, aber er ist schon ja, nicht mehr so ganz Herr seiner Sinne und vernachlässigt somit seine Pflicht, ganz einfach, seine lehnsrechtliche Pflicht gegenüber dem Herrscher. Und jetzt das Zitat, dort heißt es also, Già savio e pieno fu d'ogni rispetto e della Santa Chiesa difensore, or per un vano amor poco del zio e di sé poco e men cura di Dio. Klug war er einst und voller Rücksichtnahme und Verteidiger der Heiligen Kirche, jetzt sorgt er sich aus eitler Liebe wenig um den Onkel, Karl, sein Onkel, wenig um sich selbst und noch weniger um Gott. Nun wird aber diese hier durch die Klage des Erzählers markierte Negativität der Liebe als eines Makels relativiert. Wenn es heißt, im nächsten Zitat, ma le scuso io purtroppo e mi rallegro nel mio difetto aver compagno tale ch'anch'io sono al mio ben languido ed egro sano e gagliardo a seguitare il malo. Und doch entschuldige ich ihn nur allzu sehr und freue mich, dass ich in meiner Schwäche einen solchen Genossen habe, denn auch ich folge dem Guten mit Trägheit und Kränkeln, gesund und fröhlich dagegen, jage ich dem Bösen nach. Was sehen wir hier? Also wir sehen hier einen Erzähler, der zunächst sozusagen aus einer normativen Perspektive die Liebeshandlung um Orlando als problematisch darstellt. Auf der anderen Seite aber dann sagt, ja, aber ich bin ja froh, dass ich da wenigstens einen solchen illustren Genossen habe in meinem eigenen Liebesleid, denn auch ich bin ja einer, der den Guten mit Trägheit und Kränken folgt und sich dem Bösen zuwendet, also selbst sozusagen erfasst von dieser Krankheit der Liebe. Ja, es kommt also jetzt hier zu einer Solidarisierung zwischen dem Erzähler und Orlando. Und diese Solidarisierung, diese, ja, diese Involvierung des Erzählers, die ist ganz wichtig. Also er ist einer, der selbst Anteil hat an dem, was er erzählt, der selbst ähnliche Affekte verspürt, ähnliches Liebesleid oder Liebeskummer wie seine Helden verspürt. Und dann kommt es auch zu unterschiedlichen Affektäußerungen, beispielsweise eine typische Erscheinung, die öfter vorkommt, ist, dass die Helden, wenn sie dann so sehr unglücklich sind, weil ihre Frauen sie nicht lieben oder andere ihnen vorziehen, dass sie also dann so alle Frauen in Bausch und Bogen verdammen und sagen, so, alle Frauen sind untreu, alle Frauen sind unwürdig und so weiter. Dieses wird dann vom Erzähler selbst manchmal bestätigt, manchmal widerlegt. Das heißt, der Erzähler nimmt hier keine eindeutige Haltung ein. Er solidarisiert sich mit seinen Helden oder auch nicht. Oder es kommt auch zu Widersprüchen und Diskrepanzen zwischen der offiziellen Bekundung des Erzählers, dies oder jenes zu denken, ja, und den Handlungen, die erzählt werden. Ja, die Handlungen, die dann das Gegenteil dessen aussagen, was vorher behauptet worden ist. Also alle Frauen sind gut oder alle Frauen sind schlecht. Ja, also solche Pauschaläußerungen werden dann von den erzählten Geschichten negiert. Ja, also das sind so Beispiele für solche Diskrepanzen. Und also es ist ganz schwer, eine eindeutige Haltung dieses Erzählers zu finden. Ja, also das ist schon ein Beispiel für Heterogenität, für eine wechselnde Einstellung des Erzählers. Und es werden auch unterschiedliche Liebesmodelle zitiert. Es geht hier einerseits um das schon genannte petrarchistische Modell. Wir werden später noch in einer anderen Vorlesung uns auch mit dem Petrarchismus genauer beschäftigen. Aber mit Petrarca haben wir uns ja schon beschäftigt. Und das petrarchistische Modell sieht ja keine Erfüllung vor. Es sieht ja nur vor, eben, dass der Liebende leidet, weil er nicht erhört wird. Und das führt dann zu einer Schmerzliebe. Dieses Modell wird zitiert. Aber es werden diesem Modell auch andere Liebesmodelle an die Seite gestellt. Beispielsweise ein hedonistisches Modell der Erfüllung von Liebe. Oder aber ein Modell der Liebe und Treue, also der Zuwendung Liebe und Treue. Und interessanterweise ist gerade die Frau, von der der Erzähler sagt, sie sei ihm treu zugewendet, sie hat den Namen Isabella. Und das ist wiederum der Name einer der schon erwähnten Personen aus dem Fürstenumfeld. Isabella d'Este, also es ist nicht dieselbe, aber es sozusagen, also der wird hier gehuldigt, indem eben die Geliebte des Erzählers gleichzeitig auch den Namen der einer der Widmungsträgerin, aber derjenigen, die dem Widmungsträger nahestehen hat, der Frauen, die den Autor am Hof favorisiert haben, ihn protegiert haben. Also hier sehen Sie, hier werden unterschiedliche Liebesmodelle miteinander kontaminiert. Und somit komme ich zum Schluss. Man kann sagen, dass im Text anhand der Selbstthematisierungen des Erzählers so ein Weg durch den Text erkennbar wird, der verschiedene Liebesmodelle sichtbar werden lässt. Petrarchistisches Modell der Schmerzliebe, das Modell einer auf Zuneigung und Treue gegründeten Liebe, das Modell der Liebeskrankheit, Orlando, ja, des Liebeswahns, womit sich der Erzähler solidarisiert, also diese unterschiedlichen Modelle, die werden hier sichtbar gemacht und es wird auch sichtbar gemacht, dass diese Modelle nicht miteinander kongruent sind, dass sie nicht miteinander kompatibel sind. Ja, also dadurch entsteht Diskrepanz, dadurch entsteht Offenheit, dadurch entsteht Hybridität. Und indem der Erzähler selbst ein von Liebe Betroffener ist, steigert er die Relevanz des von ihm Erzählten, weil er ja Teil dessen ist, was er da erzählt, weil er das miterlebt. Ja? Er ist also nicht nur ein außenstehender, neutraler Erzähler, sondern einer, der selbst durchleidet und durchlebt, wovon er spricht. Und er kann natürlich dann auch den Leser stärker sozusagen appellativ in den Text hineinholen und den Leser das nachvollziehen lassen, was hier erzählt wird. Und indem hier unterschiedliche diskrepante Modelle der Liebe und damit auch letztlich immer literarische Traditionen aufgerufen werden, wird der Text natürlich auch zu einem Reflexionsinstrument über sich selbst und über seinen eigenen literarischen und auch epistemischen Status. Ja, er ist ein Text, der sozusagen die Grundlagen seiner eigenen Epoche als einer epistemisch heterogenen und widersprüchlichen Epoche freilegt und sichtbar werden lässt. Ja, damit bin ich am Ende dieses Durchgangs durch einen wichtigen Text der Renaissance. Wir werden uns in der nächsten Sitzung dann mit der Komödie beschäftigen, der Komödie in der frühen Neuzeit. Und dann haben wir noch zwei Vorlesungen, vielleicht ganz kurz noch. Also eine Vorlesung zu Rabelais, dem Pendant dessen, was wir jetzt gehört haben, in Frankreich. Und dann abschließend eine Vorlesung zum Petrarchismus am Beispiel von Ronsard. Ja, aber nächste Woche machen wir Komödie, Commedia erudita. Ja, ich danke Ihnen.